Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Geiz ist geil. Als ich das erste Mal diese Werbung einer großen Elektrokette gesehen habe, da dachte ich, wie selten dämlich kann Werbung sein. Nur muss ich auch einräumen, diese Werbung hat funktioniert. Sie ist hängen geblieben, auch bei mir. Und es gibt sogar eine Umfrage, wonach tatsächlich Kunden sagen, dass die Kette billiger geworden sei, eben weil es diese Werbung gab. Man merkt daran, wie viel Psychologie im Preis steckt. Und das ist gleich ein Thema bei uns in den Zeitfragen. Ich bin Martin Meyer, schön, dass Sie dabei sind. Kaufen, 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 dazu will uns aktuell jeder verführen, denn mit Konsum soll es aus der Corona-Krise gehen. Und deshalb hat die Bundesregierung ja auch ein milliardenschweres Hilfspaket geschnürt. Der größte Batzen darin ist die Mehrwertsteuer. Die geht runter von 19% auf 16%, das ist der normale Satz. Der ermäßigte, der gilt zum Beispiel für Bücher oder Lebensmittel, der sinkt auf 5%. All das gilt bis Ende des Jahres. Dass die Mehrwertsteuer sinkt, das hat es in Deutschland so noch nie gegeben. Und der Staat muss teuer dafür bezahlen. Er verliert fast 20 Milliarden Euro an Steuern. Aber die Hoffnung ist eben, dass die Wirtschaft anspringt. Und genau das brauchen wir in diesen Corona-Zeiten, sagt zumindest der Konjunkturexperte Stefan Bach.
Wir erleben ja derzeit die schärfste Rezession seit der Weltwirtschaftskrise. Das heißt, wir brauchen jetzt dringend Impulse, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.
Einer dieser Impulse ist für Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die geplante Mehrwertsteuersenkung. Ab Mitternacht sinkt die Abgabe um 2 bzw. 3 Prozentpunkte. Doch schon seit Wochen streiten sich Politiker, Ökonominnen und Unternehmer darüber, ob das die Wirtschaft wieder ankurbeln kann. Den einen ist die Senkung nicht kräftig genug. Die anderen halten den Zeitraum von 6 Monaten für zu kurz. Wie viel der Einzelne statistisch gesehen spart, hat Steuerexperte Bach berechnet.
Wenn man jetzt diese ganze Entlastung auf die gesamte Bevölkerung runterrechnet, na, dann rechnen wir so im Schnitt mit einer Entlastung von 26 Euro im Monat pro Person. Das ist jetzt kein Riesenbetrag, aber das ist schon mal ein Impuls.
Das setzt aber voraus, dass die Unternehmen die Steuererleichterung auch an ihre Kunden weitergeben. Lebensmittelhändler und Drogeriemärkte haben das versprochen. Doch sie haben im Vergleich zu anderen Branchen einen Vorteil. Sie mussten selbst zur Hochzeit der Pandemie nicht zumachen. Tanja Hennecke dagegen musste ihr kleines Café mehrere Wochen schließen. Sie betreibt mit ihrer Schwester das Zuckerbaby im Berliner Stadtteil Neukölln. Mitte Mai durfte sie wieder öffnen. Die Kundschaft aus dem Kiez unterstützt nach Kräften und isst Apfelkuchen und Carrot Cake. Doch wegen der Abstandsregeln können die Besitzerinnen zurzeit nur ein Drittel der Tische besetzen. Lediglich draußen vor den großen Holzfenstern des Cafés sitzen zurzeit Menschen an einer Handvoll runder weißer Stahltische. Jeder Euro, den sie jetzt verdienen, ist zwar überlebenswichtig, aber am Ende sei es nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wird das Café also die Mehrwertsteuersenkung an die Gäste weitergeben?
Würden wir wahnsinnig gerne, weil einfach die Unterstützung von Anfang an da war. Aber um unseren Laden nicht zu verlieren, können wir es leider nicht machen. Also nicht, dass wir es unseren Gästen nicht gönnen würden. Aber es ist so, so schwer im Moment einfach überhaupt da zu sitzen, weil man weiß nicht, wie lange das dauert. Dass wir es einfach wirklich im Moment brauchen, um nicht den Laden zu verlieren.
Was die Berlinerin beschreibt, trifft nach Einschätzung von Wirtschaftswissenschaftlerinnen auf zahlreiche Cafés und Restaurants zu. Die Branche werde die Steuererleichterung deshalb mehrheitlich nicht an die Verbraucher weitergeben. Schon allein der Aufwand, neue Speisekarten zu drucken, schreckt viele Besitzerinnen ab. Und vielen Kunden dürfte es ohnehin egal sein, ob ein Kaffee nun ein paar Cent billiger wird oder nicht. Anders sieht es möglicherweise aus, wenn es um den Kauf eines neuen Autos oder einer neuen Küche geht. Das erwartet zumindest der Steuerexperte Stefan Bach.
Aber jetzt ist ja der Witz bei der Mehrwertsteuersenkung, dass wir damit natürlich auch einen Impuls setzen, dass eben Käufe vorgezogen werden und natürlich bei höherwertigen Produkten. Da macht sich diese Entlastung natürlich viel stärker bemerkbar.
Da Verbraucherinnen dann mehrere hundert oder sogar 1.000 Euro sparen könnten, ziehen sie die Investition womöglich vor. Wenn denn die Unternehmen die niedrigere Mehrwertsteuer auf die Preise übertragen. Und das wird zum Beispiel in den über 50 Filialen des Autohauses König nur teilweise der Fall sein, sagt Geschäftsführer Dirk Steger.
Bei Fahrzeugen, die plakativ mit Barpreisen werben, wird sich dann auch die Mehrwertsteuersenkung dann auswirken. Wir führen zum Beispiel die Marke Dacia, die auch ganz plakativ damit in Werbung gehen und sagen, statt 11.900 kostet nun der Wagen nur noch 11.477,20.
Andere Autohersteller hingegen schreiben ihre Preise nicht groß auf die Frontscheibe, Und so bekommt der Kunde im Zweifel gar nicht so genau mit, ob er am Ende weniger Mehrwertsteuer zahlt. Außerdem würden knapp 70% der Autos geleast.
Bei den meisten Fahrzeugen, die geleast werden, führt die Veränderung in der Rate zu keinerlei Ergebnis. Also 3% bei 99 Euro jetzt 97,20 zu zahlen, das ist natürlich Unsinn.
Der Kunde kann sich also auch bei teuren Anschaffungen nicht automatisch über niedrigere Preise freuen. Doch wenigstens die Unternehmen profitieren von der Steuersenkung. So erhoffte sich zumindest Tanja Hennecke vom Café Zuckerbaby.
Steuern sind einfach ein Großteil, den wir zahlen müssen und das ist auch sehr, sehr viel.
Zumindest bei der Mehrwertsteuer kann die Besitzerin ab morgen dann sparen. Wie viel mehr Geld sie durch die Steuersenkung in der Kasse haben wird, weiß Tanja Hennecke noch nicht genau. Aber fest steht,
das kleinste bisschen hilft einfach im Moment, dass man halt seinen Laden behalten kann.
Auch Dirk Steger hofft, dass sein Autohaus von der Mehrwertsteuersenkung profitiert. Er glaubt allerdings nicht, dass sie der Kaufimpuls schlechthin sein wird. Seiner Einschätzung nach wird er insgesamt nicht mehr Autos verkaufen können, sondern nur früher an Leute, die sich ohnehin ein Fahrzeug anschaffen wollten.
Es wird sicherlich vorgezogene Käufe geben, die aber erst zum Ende des Jahres, wenn dann nämlich realisiert wird, dass die Mehrwertsteuer wieder steigt.
Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass die Mehrwertsteuer sinkt. Entsprechend fehlt die Erfahrung, ob das geschwächten Unternehmen wieder auf die Beine hilft. Immerhin, der Blick ins Ausland stimmt Steuerexperte Stefan Bach vom DIW optimistisch.
Wir haben da ja übrigens die Erfahrung von Großbritannien 2009 nach der Finanzkrise. Die haben damals auch ihren Mehrwertsteuersatz um 2,5% gesenkt. Und die Erfahrungen, die damals damit gemacht haben, die waren eigentlich insgesamt ganz positiv.
In Großbritannien hätten die Unternehmen die Steuerentlastung damals weitestgehend an die Kundschaft weitergegeben. Studien zufolge hat das die Wirtschaft tatsächlich angekurbelt. Im Einzelhandel stieg der Umsatz um rund 4 Milliarden Euro. Auf diesen Effekt hofft auch der Finanzminister. Doch DIW-Experte Stefan Bach gibt zu bedenken, die Krise 2009 war anders. Die Handelsstrukturen in Großbritannien sind es auch. Klar ist derzeit nur, der deutsche Staat wird rund 20 Milliarden Euro weniger an Steuern einnehmen. Im Hinblick auf das mehr als 300 Milliarden Euro schwere Corona-Hilfspaket mache das dann aber auch nicht mehr so viel aus.
Gigantische Summen. Wird einem wirklich schwindlig bei Magdalena Neubich über die Senkung der Mehrwertsteuer. Also diese bunte, billigere Shoppingwelt, zumindest auf dem Papier gibt es sie, bloß ist es wirklich so. Wir haben ja gerade gehört, dass nicht alle Branchen mitmachen werden. Andere tun es vielleicht und manch andere legen sogar noch eine Schippe drauf und bieten zusätzliche Rabatte an. Aber kann man diesen Rabattschlachten denn trauen und kauft man wirklich mehr ein, nur weil etwas billiger ist? Und schon sind wir mittendrin in etwas, was die Wirtschaftswissenschaft Preispsychologie nennt. Denn sie weiß, kaufen hat sehr viel mehr damit zu tun, als nur mit einer trockenen Zahl. Ludger Fittkau dazu.
Straßenmusikanten auf der Zeil, der wichtigsten Einkaufsstraße in Frankfurt am Main. Bei sonnigem und warmem Wetter herrscht ja ein Trubel, der die Corona-Krise fast vergessen lassen könnte. Wenn jetzt noch die Mehrwertsteuersenkung greift und in den nächsten Wochen eine Rabattschlacht beginnt, könnte die Kauflust wachsen, glauben manche Passanten.
Ich denke, dass es sicherlich Leute gibt, die jetzt in den letzten Wochen einfach dann gar nichts gekauft haben und jetzt irgendwie denken, jetzt nutze ich das mal aus.
Reagieren tun die, denke ich schon. Ich denke, dass es vielleicht mehr Sale gibt.
Wenn man jetzt größere Einkäufe macht, natürlich prozentual wird es schon auf jeden Fall was bringen. Es wird es auf jeden Fall schon, denke ich, viele Leute schon dazu bewegen.
Zu mehr Konsum nämlich. Andere sind skeptischer und vermuten, dass die Konsumfreude gebremst bleibt, trotz weniger Mehrwertsteuer.
Ich glaube nicht. Ich glaube, es macht nicht so einen großen Unterschied.
Nein. Weil es viel zu warm und viel zu voll und dann passt es nicht immer.
Tatsächlich spielen Temperaturen bei der Kauflaune eine entscheidende Rolle. Nach Untersuchungen der Gesellschaft für Konsumforschung macht jeder zweite Deutsche einen Einkauf vom Wetter abhängig. Im Einzelhandel steigt der Umsatz im Sommer eigentlich an. Doch die Pandemie verändert die Kaufgewohnheiten, sagt der Wirtschaftspsychologe Florian Bauer von der TU München. Klassischen Einkaufsroutinen, wie man sie kannte, hätten einfach nicht mehr so gegriffen, so Bauer. Ein Punkt, der auch Joachim Stoll von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt beschäftigt. Wie etwa verändert das Homeoffice aufgrund der Corona-Krise den öffentlichen Raum auf Dauer, fragt sich Stoll.
Wir können das auch schwer einschätzen. Werden wir 20-30% aller Pendler von Frankfurt nicht mehr haben, weil sie zu Hause arbeiten 2-3 Tage die Woche? Brauchen wir die U-Bahn und Züge gar nicht mehr? Wird es keine Autostaus mehr geben? Was passiert mit den geplanten neuen Büroflächen? Brauchen wir noch so viel Handel, wenn die Leute gar nicht mehr in die Stadt kommen? Oder brauchen wir den Handel plötzlich da, wo sie wohnen? Oder lassen die sich alles schicken? Wird es zurückgehen?
Der Wirtschaftspsychologe Florian Bauer sieht neben der vielleicht nachhaltigen Verschiebung der Einkaufsroutinen eine weitere Veränderungsstufe. Er prognostiziert eine Kaufkraftkrise, weil Steuererleichterungen und Rettungspakete bezahlt werden müssen. Die dritte Krisenstufe habe mit den Margen der Unternehmen zu tun. Wenn sie zu hohe Rabatte geben, könnte auf Dauer die wirtschaftliche Tragfähigkeit etwa von Handelsunternehmen leiden. Joachim Stoll von der IHK bestätigt diesen Befund.
Und Handel in Deutschland ist wettbewerbsintensiv. Das heißt, nur ganz wenige haben wirklich ein Speckpolster, wo man sagt, lass uns mal 2 Jahre sitzen und uns das angucken. Das geht in irgendwelchen Nischen, aber auf die große Breite funktioniert es nicht. Und das heißt, so im Herbst, im Winter sind die Polster weg. Und wenn man so in internen Zoom-Konferenzen mit Händlern und auch anderen Unternehmern zuhört und anonyme Umfragen, wie lange halten sie noch durch, dann ist das ganz schön erschreckend.
Stoll betreibt selbst ein Ledergeschäft in der Frankfurter Innenstadt. Es habe ihn gefreut, dass kurz nach der Wiedereröffnung der Läden öfter nach nachhaltigen Produkten gefragt worden sei. Doch der Händler glaubt nicht, dass dies von Dauer ist.
Wenn wir jetzt Angst um die Arbeitsplätze bekommen, wenn wir Betriebsschließungen bekommen, wenn wir merken, mit Kurzarbeit haben wir weniger Geld auf dem Konto, da besteht schon eine große Gefahr, dass wir wieder sagen, nee, lieber 3-mal Fleisch, aber für 1,19. Und Geld müssen wir ja auch zusammenhalten.
Eine grundlegende Konsumzurückhaltung könnte in der Tat durch Angst vor einem Arbeitsplatzverlust wegen der Corona-Krise motiviert sein, sagt auch Florian Bauer. Um Kunden Konsumängste zu nehmen, erinnert er an die Idee eines Autokonzerns während der Bankenkrise vor gut einem Jahrzehnt. Dieses Unternehmen hatte potenziellen Käufern angeboten, dass sie ihr Fahrzeug zurückgeben könnten, wenn sie ihren Job aufgrund der Krise verlieren. Damit habe sich der Hersteller psychologisch geschickt auf die Konsumenten eingestellt, so Bauer. Ein Beispiel, das auch in der Corona-Krise sinnvoll sein könne. Auch wenn die Frankfurter Fußgängerzone so wirkt wie vor der Corona-Zeit. Joachim Stoll von der Industrie- und Handelskammer sagt, dass der Einzelhandel immer noch massiv leide.
Ja, sicher. Wenn wir uns gerade auf den Handel beziehen, Verkäufer mit Masken, die Schlangen vor einigen Einzelhandelsgeschäften, ist jetzt nicht das, was zu einer netten Einkaufsatmosphäre führt.
Und damit werde man ja auch in den nächsten Monaten noch leben müssen. Das werde die Städte zwar nicht zerstören, doch wie die Einkaufsstraßen in der Post-Corona-Zeit, in einigen Jahren etwa, aussehen werden, wisse heute noch niemand. Straßenmusik, das ist zu hoffen, wird es aber auch in Zukunft geben.
Mit Konsum gegen die Corona-Krise. Das ist so eine Sache, denn es hat eine Schattenseite. Zum Beispiel produziert es auch eines, Müll. Und auch der ist ein gewaltiges Geschäft, ein Millionengeschäft nämlich. Darum geht es in unserem Zeitfragen-Feature in der neuesten Folge, die ich Ihnen noch schnell empfehlen will. Einfach in der Podcast-App Ihrer Wahl abonnieren. Sie finden uns dort oder natürlich auch bei Spotify mit den Begriffen Zeitfragen und Feature. Überraschend und hintergründig eine halbe Stunde zu einem Thema. Natürlich auch bei uns in der DLF-Audiothek. Wie immer, wir zu Ihnen kommen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich bin Martin Meyer und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.